Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Dirk Oliver Heckmann und zum ersten Mal 2 Minuten früher als gewohnt, denn Sie haben es vielleicht bereits mitbekommen, der Deutschlandfunk hat zum 1. Februar die Verkehrsmeldungen abgeschafft, mehr Zeit für uns und für Sie über ein politisches aktuelles Thema zu diskutieren. Und da ist das Thema heute, was soll mit den Milliarden geschehen, die der Staat im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat? 13,5 Milliarden Euro, so hoch ist der Überschuss im Bundeshaushalt noch nie ausgefallen seit der Wiedervereinigung. Als die Zahl in der Welt war, hat sofort die Diskussion begonnen, was tun mit den Milliarden. Die Parteien haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen. CDU und CSU wollen damit Steuersenkungen für Unternehmen finanzieren. Die SPD will Kommunen entschulden, kleine und mittlere Einkommen entlasten sowie ein Milliardeninvestitionsprogramm anschieben. Vor allem die Entlastung der Mittelschicht rückt jetzt ins Zentrum der Debatte. Denn jüngste Zahlen legen nahe, schon mit dem doppelten Durchschnittsgehalt ist der Spitzensteuersatz fällig und auch, das berichtet die Süddeutsche Zeitung heute aktuell, Geringverdiener und Mittelschicht finanzieren auch den Hauptteil der deutschen Sozialkassen. Aber wäre es nicht auch an der Zeit, den riesigen Schuldenberg von Bund, Ländern und Gemeinden endlich einmal spürbar abzutragen, künftigen Generationen Schulden über Schulden zu hinterlassen? Das kann ja nicht als besonders nachhaltig betrachtet werden. Wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit dazu günstig. Steuern senken, investieren, Schulden abbauen. Was tun mit dem Milliardensteuerplus? Das Thema hier bei Kontrovers an diesem Montag. Und ich möchte folgende Gäste begrüßen. Lothar Binding ist das von der SPD, er ist finanzpolitischer Sprecher und Obmann seiner Fraktion im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Er ist uns aus Mannheim zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Binding.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann in Hannover begrüße ich Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Obmann im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Kindler.
Schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Und last but not least aus Würzburg zugeschaltet Hans Michelbach, stellvertretender Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag und Obmann im Finanzausschuss dort. Schönen guten Tag, Herr Michelbach.
Guten Morgen.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten heute früh bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
Schmidt-Brehm, guten Tag. Ich würde gerne das so einteilen, dass man die Hälfte des Geldes für Brücken- und Straßensanierung verwendet und die andere Hälfte in den Altschuldenabbau.
Ja, hier Gisela Pattberg in 50996 Köln. Ich bin der Meinung, dass man den Steuerüberschuss dazu verwenden sollte, die Schulden abzubauen, auch im Sinne unserer Nachkommen.
Hier ist der Herr Genscher aus Chemnitz. Meine Meinung, die Steuern müssen nicht nur gesenkt, sondern das Steuersystem reformiert werden. Diese Überschüsse sind nämlich nur deshalb erzielt worden, weil der Spitzensteuersatz bei 52.000 Euro Jahreseinkommen zuschlägt und die kalte Progression so scharf ist, dass bei jeder Lohnerhöhung weniger netto rauskommt. Das ist schlichtweg Betrug am Bürger und das ist einfach zu ändern.
Guten Morgen, mein Name ist Marianne Klöckner, Berlin. Ja, ich möchte einfach sagen, dass ich die Politik als sehr rückwärtsgewandt empfinde und dass einfach immer ein Sündenbock gesucht wird für die Unfähigkeit der Politik, wirklich gute Lösungen zu finden. Und man sieht es an allen Ecken und Enden, es ist einfach nur noch katastrophal. Ich finde, wir brauchen einfach einen Regierungswechsel.
Meyer Norderstedt. Auf keinen Fall sind die Steuern zu senken. Vielmehr sollte nachgedacht werden über eine Steuerreform, die auch eben halt die mittleren Einkommen entlastet. Und man sollte auch darüber nachdenken, dass die mittlerweile enorm gewachsenen höheren Steuern, höheren Einkommen auf jeden Fall gerechter belastet werden.
Guten Tag, mein Name ist Schwarz aus Hannover. Ich halte es für eine Unverschämtheit, mehr Geld einzukassieren, als notwendig ist und dann sich Gedanken machen, wo können wir es denn verprassen, für welche eventuell sinnlose Angelegenheit, anstatt das Geld bei den Bürgern zu lassen. Denn wir sind nicht der Zahlenmeister dieses Staates. Wir unterhalten ihn zwar, aber wir müssen daraus keine Spardose machen.
Hier ist Eike Wagner aus Heilbach bei Aschaffenburg. Geld ist wie Mist. Man muss es weit streuen, damit es düngt.
Geld ist wie Mist, man lernt nie aus, wenn man den Deutschlandfunk hört. Also ein durchaus breites Meinungsspektrum hier unserer Hörerinnen und Hörer. Tja, 13,5 Milliarden Euro Überschuss im Bundeshaushalt, so viel gab es noch nie nach der Wiedervereinigung. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen kamen zusammen, sogar auf ein Plus in Höhe von 50 Milliarden. Und das trotz schwächelnder Konjunktur. Der Grund oder einige der Gründe sind die Rekordbeschäftigung, höhere Steuereinnahmen, niedrige Zinszahlungen für die Schulden und nicht abgerufene Milliarden aus den Fördertöpfen des Bundes. CDU und CSU rufen jetzt danach, die Wirtschaft zu entlasten, also die Steuern für die Unternehmen zu senken. Herr Michelbach, Hans Michelbach von der CSU, vielleicht bleiben wir zunächst mal bei dem Thema. Weshalb ist das aus Ihrer Sicht nötig?
Ja, zunächst haben wir natürlich eine Ausgewogenheit unserer Politik vorzunehmen. Wir haben die schwarze Null geschafft, wir haben die Euro-Stabilitätskriterien eingehalten, wir haben Rekordinvestitionen, wir haben die kalte Progression beseitigt und für die Familienentlastung gesorgt. Und da muss es jetzt natürlich eine Fortsetzung geben. Und ich glaube, es ist das Wichtigste, dass wir keinen Einbruch in der Konjunktur bekommen. Wir müssen diese Rekordbeschäftigung halten. Da muss es neue Investitionen in der Wirtschaft geben. Und wir sind der Auffassung, dass es auf der einen Seite eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen geben soll, eine Unternehmenssteuerreform, die hier die Rechtsformneutralität der Personengesellschaften hier mit beinhaltet, Abschreibungsbedingungen verbessert. Das sind die wichtigen Punkte, um die Konjunktur zu beleben und die hohe Beschäftigung für die Zukunft zu sichern und den Menschen mehr Anreiz zu geben, auch zu kaufen, zu investieren und die Wirtschaft zu beleben.
Wir wollen mal bei den Steuern für die Unternehmen ruhig mal bleiben, Herr Michelbach. Das heißt, im Umkehrschluss würden Sie sagen, wenn es einen solchen Schritt nicht geben würde, wäre die Gefahr groß, dass Deutschland doch noch in eine Rezession schlüpft?
Wir haben einen Strukturwandel, einen Umbruch in der Wirtschaft. Denken Sie an die Digitalisierung, denken Sie an die Mobilitätsfragen, die Kraftfahrzeugzulieferindustrie, die Kraftfahrzeugindustrie. Alles steht unter Druck und wir sind natürlich im Wettbewerb. Und wir haben jetzt die Steuersenkungen in den USA auf 21%, in Österreich auf 21% bei der Körperschaftssteuer. Frankreich senkt die Unternehmenssteuer. Großbritannien wird mit Sicherheit versuchen, Steuerniedrigland zu werden nach dem Brexit. Also wir können nicht so tun, als seien wir allein auf der Welt. Wir sind als Exportnation natürlich sehr stark auf den Wettbewerb ausgerichtet. Und deswegen müssen wir alles versuchen, unsere Unternehmen so zu entlasten, dass sie in die Zukunft investieren können und die Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern.
Mhm. Lothar Binding von der SPD, finanzpolitischer Sprecher, Obmann auch im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Lassen Sie uns bei diesem Themenkomplex bleiben, die Wirtschaft zu entlasten. Was entgegnen Sie?
Also vielleicht ein Wort zur Größenordnung von diesen 13 Milliarden. Wir haben ja Steuereinnahmen in Deutschland von ungefähr 780 Milliarden. Da sehen wir schon 13 Milliarden, mehr oder weniger Einnahmen. Wenn man 780 Milliarden hat, ist nicht ein so großer Betrag. Und Sie haben vorhin was sehr Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, die Fördertöpfe sind nicht ausgeschöpft worden. Das ist ein Zeichen, dass wir im Moment eine Überauslastung in bestimmten Bereichen haben. Also der Bauhauptgewerbe hat im Moment eine gute Auslastung, das Ausbaugewerbe hat eine gute Auslastung, Auftragseingänge sind sehr gut entwickelt, Ausrüstungsinvestitionen sind an der Kapazitätsgrenze. Also das Geld jetzt einfach mal so in den Investitionsmarkt zu geben, würde im Moment nur heißen, man hebt die Preise an. Also muss man mit einer gewissen Vorsicht sein. Auf der anderen Seite haben wir immer noch 2 Billionen ungefähr, also 2000 Milliarden Schulden. Und auch da merkt man 13 Milliarden Mehreinnahmen bei 2000 Milliarden Schulden. Da könnte es auch gut sein, sich ein bisschen um Schulden zu kümmern. Und wir haben gesagt, den Kommunen, einigen Kommunen geht es so schlecht, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind. Deshalb wäre es gut, sich um einen Teil der kommunalen Schulden zu kümmern, weil die natürlich auch in diesen 2000 Milliarden Schulden sind. Also es wäre ein erster Schritt, um Kommunen handlungsfähig zu machen. Sodass meine Antwort ist, wir müssen konjunktursensibel investieren. Das macht der jetzige Haushalt mit über 42 Milliarden Investitionen. Dazu kommen über 30 Milliarden kommunale Investitionen. Also konjunktursensibel investieren und sich darüber hinaus um die Schulden zu kümmern, das hat eine gewisse Zukunftsorientierung. Und wenn wir auf diesem Weg weitermachen, dann denke ich, geraten wir wieder in stabile Verhältnisse.
Herr Winding, wir kommen gleich noch intensiver nochmal auf die Vorschläge auch der SPD zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem nochmal bei dem konkreten Punkt Unternehmenssteuernsenkung und der Vorschlag der Union zu sprechen kommen. Deutschland ist ja Hochsteuerland im internationalen Vergleich. Die Wirtschaft jedenfalls weist darauf hin, dass die Steuern für Unternehmen hier zulande bei 31% lägen in der EU im Vergleich dazu bei durchschnittlich 22%. Also hätte eine Steuersenkung nicht etwas für sich, auch um die Konjunktur anzukurbeln in Deutschland?
Also wenn wir konjunkturell argumentieren, dann machen Steuersenkungen höchstens Sinn, um eine Rezession abzuwenden. Aber da sind wir im Moment nicht. Und wenn wir uns überlegen im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir einen Exportüberschuss von fast 300 Milliarden haben, dass sogar andere Länder sich aufregen, dass wir so viel exportieren, dann merkt man ja, dass im gegebenen Steuersystem wir eine Leistungsfähigkeit haben, die die der anderen Länder im Moment deutlich übersteigt, obwohl andere Länder niedriger Steuern haben. Deshalb wäre das jetzt zur Unzeit, dass wir die Unternehmenssteuer Systematik etwas justieren müssen. Das ist eine gute Idee, aber man soll nicht damit automatisch Steuersenkung verbinden. Denn die Frage wäre, was machen die Unternehmen denn mit Steuersenkungen, wenn beziehungsweise ja, mit dem Geld, das sie dann übrig haben, wenn die Kapazitäten alle ausgelastet sind. Wir sehen, es würde im Moment gar keinen Sinn machen. Deshalb ist es viel klüger, sich um die Schulden des Staates, also unser aller Schulden, und um eine sensible Investitionspolitik zu kümmern.
Sven-Christian Kindler von Bündnis 90. Ja, Herr Michelbach, Sie können gleich entgegnen. Ich möchte aber erst noch Sven-Christian Kindler ins Boot reinholen. Er ist ja der Dritte in der Runde von Bündnis 90 Die Grünen. Was sagen Sie dazu? Wäre das ein notwendiger Schritt, die Wirtschaft zu entlasten? Oder würden Sie auch sagen, wie Herr Binding, dass das im Prinzip verpuffen würde?
Alle Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen in Deutschland, dass der Connect zwischen Steuerpolitik bei Unternehmen und Investitionen sehr gering ist. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Ergebnisse. Wir hatten in den 90er Jahren deutlich höhere Steuern auch für Unternehmen und deutlich höhere Investitionszahlungen auch in Deutschland, sowohl vom Staat als auch bei Unternehmen. Und wir haben dann massive Unternehmenssteuersenkungen die letzten Jahrzehnte auch gesehen. Und trotzdem sind die Unternehmensinvestitionen nicht nach oben gegangen, sondern sind weiter runtergegangen. Das Gleiche können wir in den USA sehen. In den USA sind nach den letzten Unternehmenssteuerreformen, wo es viele Senkungen gab, aber auch nicht nur, auch das muss man dann, es ist auch komplexer, die Systematik in den USA, die ist nicht so eins zu eins vergleichbar mit Deutschland. Auch da ist das Geld nicht in Investitionen geflossen in den USA, sondern vielfach auch in Aktienrückkäufe und hatte keine großen ökonomischen Effekte für die Gesamtwirtschaft. Und das zeigt eben, dass am Ende die Frage ist, worin sollen Investitionen von Unternehmen fließen, nicht klar ist, weil es keine klare Investitionsstrategie und keine klaren Investitionssignale auch der Bundesregierung gibt. Es ist nicht klar, wo geht Deutschland hin, wie schaffen wir es, dass Deutschland in den nächsten Jahren klimaneutral wird, wie schaffen wir die großen Umbauten bei der Verkehrswende, bei der Agrarwende, bei der Energiewende, wie setzt der Staat da die richtigen Rahmen, die richtige Ordnungspolitik, aber wie schafft er eben auch eine langfristige Investitionsstrategie, die öffentlich eben auch Investitionen von Unternehmen unterstützt. Alles da gibt es eine große Unsicherheit und das verhindert, dass Unternehmen in der Situation investieren. Deswegen würden Steuersenkungen nicht dazu führen, dass es mehr Investitionen gibt, sondern
was
es würden
genau,
dazu führen,
pardon,
dass es zur Ausschüttung führt.
Herr Kindler, was genau würden Sie sich denn da wünschen und vorstellen?
Was sinnvoll jetzt wäre, ist, mit den zusätzlichen Milliarden zu machen, die zu sichern, überjährig im Sondervermögen und damit dann eben langfristig auch Investitionen zu finanzieren. Lothar Binding hat schon gesagt, das ist richtig, wir haben zum Teil nicht abfließende Investitionsmittel, das liegt aber daran, dass die Bundesregierung über Jahre eine Zickzack-Politik bei Investitionen gefahren hat. Dann gab es ein Sonderprogramm, da gab es mehr Investitionsmittel, dann gab es kein Sonderprogramm, da gab es wieder weniger Investitionsmittel. Und so können sich eben Länder, Kommunen und auch der Bund nicht darauf einstellen, dass dauerhaft hohe Investitions- und Finanzzusagen kommen. Wir müssen jetzt den Zeitraum bis 2030 in den Blick nehmen, ein langfristiges, großes Investitionsprogramm vorlegen und damit klar machen, wir werden deutlich mehr investieren in Deutschland, dann kann man die Kapazitäten aufbauen, auch in der Bauwirtschaft. Dafür setzen wir das Geld ein. Das ist notwendig, um den großen Umbau, den sozial-ökologischen Umbau für Klimaneutralität zu finanzieren. Und das sagen nicht nur wir Grüne, das sagt zum Beispiel auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam. Der BDI und der DGB haben ein 450-Milliarden-Programm für die nächsten 10 Jahre vorgeschlagen, auch unter Nutzung neuer Kredite in der Niedrigzinsphase. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass man jetzt eine langfristige Perspektive einnimmt, eine langfristige Investitionsstrategie setzt. Die gibt es aber leider nicht von der Bundesregierung bisher.
Jetzt haben wir eine erste Runde gemacht. Ich möchte gerne ein paar Hörerinnen und Hörer noch reinbringen in die Diskussion. Justus Quanz, einer unserer Hörer, er ist nach eigenen Angaben 28 Jahre alt. Er schrieb uns, Zitat, unsere derzeitigen Überschüsse sind nur möglich, weil wir auf Kosten der Zukunft leben. Daher ist es wichtig, bei dieser Frage vor allem zukünftige Generationen zu befragen und zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht gibt es nur eine Möglichkeit, wie mit diesem Steuerplus verfahren werden soll, und zwar durch ein großes Investitionsprogramm. Dieses muss vor allem Infrastruktur inklusive Breitbandausbau und Bildung als Investitionsfelder haben. Soweit also die Meinung von Justus Quanz. Und Christa Schneider hat uns geschrieben, natürlich muss investiert werden, ein Land, das als starke Wirtschaftskraft auftritt, aber seine Schulen und Bildungsinstitutionen vergammeln lässt, ist das größte Armutszeugnis für Deutschland. Von der Senkung der Einkommensteuer profitieren doch nur die Immobilienbesitzer und Unternehmen. Das ist die Meinung von Christa Schneider. Und aus Berlin hat uns angerufen Herr Bodenstein. Das ist der erste Hörer, den wir in die Sendung reinholen möchten. Schönen guten Morgen, Herr Bodenstein. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Ja, guten Morgen. Hier ist Herr Bodenstein. Ja, ich habe ein großes Problem mit den Steuermilliarden. Die werden meiner Ansicht nach insofern nicht richtig verteilt, wenn ich bedenke, dass die Flüchtlinge, die hier rüberkommen, und demnächst wird es noch mehr, wenn man das sieht, jetzt die Auseinandersetzung, dann fehlt Geld an den Schulen. Ja, und da müsste wirklich der Hebel angesetzt werden. Und wenn ich sehe, Facharbeiter werden nicht richtig bedient. Also das ist eine Katastrophe. Das geht seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es ist ein Armutszeugnis der Bundesregierung, dass da nichts bis jetzt getan wurde.
Was meinen Sie speziell?
Ja, ich meine, dass schauen Sie mal, die Facharbeiter, also zum Beispiel die Ausbildung an den Schulen, ja, Facharbeiter, die dort ausgebildet werden, auch kombiniert mit Bildung. Das muss wirklich nur langsam mal passieren. Das geht seit den 70er Jahren. Also ich habe im Großbetrieb gearbeitet, kann mir ein Urteil erlauben. Ja?
Hier Was haben Sie denn da beobachtet?
Ich habe beobachtet, dass dort keine richtige fachspezifische Ausbildung stattgefunden hat. Schauen Sie mal, wenn die Firma Siemens, ja, jetzt seit 89 jetzt nach Berlin kommt, das ist ein Armutszeugnis. Verstehen Sie? Das ist ein Armutszeugnis. Das ist schon bezeichnend, wie die psychologische Einstellung ist zur Entwicklung. Und ich meine, das ist wirklich dermaßen defizitär, dieses Denken allgemein in der gesamten Bundesrepublik. Aber ich nehme SPD, Grüne und CDU nicht aus. Ja, da hakt es. Die Bildung, hier kommen Flüchtlinge an. Die haben keine richtige Bildung. Das wird mehr in den nächsten Jahren.
Herr Bodenstein, also, ich glaube, Ihr Signal ist angekommen, Herr Bodenstein. Und ich möchte das auch gerne weitergeben in die Runde.
Aber ich finde, der Zusammenhang, Herr Bodenstein aufgemacht hat, ist, glaube ich, nicht korrekt. Ich teile, dass wir deutlich mehr in Bildung investieren müssen und dass deutlich die Schulen saniert werden müssen. Und das müssen eigentlich die modernen Paläste sein, wo unsere Kinder und Jugendlichen eben dann sehr gut ausgebildet werden. Aber Herr Bodenstein hat ja selber darauf hingewiesen, dass das ein Problem ist, das seit Jahrzehnten eigentlich besteht. Deutschland gibt deutlich zu wenig Geld im internationalen Vergleich, wenn man die OECD-Zahlen anguckt unter Industrieländern, für Bildung aus. Da haben wir ein großes Investitionsdefizit und das ist natürlich auch eine Belastung für die Zukunft. Also es bringt eben nichts, wenn man an der schwarzen Null festhält und sagt, wir müssen jetzt den Staat entschulden und gleichzeitig regnet es eben in Schulen durch durch die Decke und wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Das ist aber ein Problem, das länger besteht. Das ist nicht erst seit 2015 so. Das hat sehr wenig mit Geflüchteten zu tun. Dieses Problem besteht einfach schon langfristig. Es ist auch so, dass auch noch dazu viele Flüchtlinge jetzt heute in Arbeit sind in Deutschland, heute in Ausbildung sind. Die Zahlen sind viel besser, als man es erwartet hätte. Auch das ist angesichts der demografischen Entwicklung große Chance für Deutschland. Deswegen glaube ich, muss man das in den richtigen Kontext setzen. Man muss deutlich mehr in Bildung investieren. Und man muss aber natürlich auch gleichzeitig gucken, dass wir hier Zuwanderung nach Deutschland brauchen, um auch die Sozialsysteme im Rahmen der demografischen Entwicklung abzusichern.
Hans Michelbach von der CSU, vielleicht Sie noch zu einem Punkt, vielleicht noch mal zu einem Punkt Flüchtlinge.
Ja, also der Herr Bodenstein macht natürlich einen Rundumschlag. Ich wende mich massiv dagegen, dass wir in Deutschland dabei sind, unseren besten Staat, den wir je in Deutschland hatten, nämlich unseren demokratischen Rechtsstaat, pauschal immer wieder schlecht zu machen. Wir haben den besten Staat, den es in Deutschland je gab. Und natürlich werden da Fehler gemacht. Natürlich gibt es auch Dinge, die verbessert werden müssen.
Große Defizite.
Aber diese Rundumschläge, die sind einfach nicht angebracht. Es geht uns besser wie allen anderen Ländern. Und deswegen muss ich deutlich sagen, dass wir natürlich zum Beispiel in die Zukunft verstärkt investieren müssen. Das machen wir auch. Natürlich müssen wir auch genauer hinschauen. Wesentlich ist doch, dass für Bildung und für die Schulen nicht der Bund, sondern die Länder zuständig sind. Und ich schaue mir in Deutschland die Schulen und die Bildungsleistungen sehr genau an. Und da stelle ich fest, dass die Länder, die von uns regiert werden, die besten Ergebnisse haben.
Nämlich von
schauen
der CSU. Von uns heißt von der CSU. Ja, wir schauen Sie sich wenig, wir konnten ein bisschen Nachrichten.
Schauen Sie sich die Bildungsleistung an. Da ist der große Unterschied. Da ist der große Unterschied. Und da muss man auch mal vor der eigenen Tür zunächst kehren.
So, zwei E-Mails wollte ich Ihnen noch gerne verlesen. Und zwar einmal von Andreas Meyer. Er schreibt uns, der Überschuss sollte den Kommunen einfach und schnell für Investitionen gegeben werden. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen so das Gefühl, dass für sie etwas getan wird. Viele Dinge in den Kommunen sind lange vernachlässigt worden. Und Bernd Peter ist folgender Meinung. Ich finde es unverantwortlich von der Politik, aber auch von den Medien, immer wieder den Begriff Überschüsse zu benutzen, wenn man tatsächlich mehr als 1,9 Billionen Euro Staatsverschuldung hat. Viele haben dadurch den Eindruck, wir würden tatsächlich Überschüsse haben. Schon der Ausdruck der schwarzen Null ist eine Verschleierung der Tatsachen. Ich will eine Regelung, so schreibt Bernd Peter, dass Überschüsse im Haushalt immer zur Schuldentilgung genutzt werden müssen. Dann ruft uns aus Frankfurt am Main Herr Bauer an. Schönen guten Morgen, Herr Bauer. Was ist denn Ihre Ansicht?
Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, meine Ansicht ist, dass es immer sehr erstaunlich ist, wie die meisten Menschen gegen ihre eigenen Interessen argumentieren. Weil die Steuerquote ist seit Jahrzehnten ziemlich konstant. Weswegen es eigentlich Blödsinn ist, dass wir Rekordeinnahmen haben. Man muss das immer im Kontext zum BIP und zur Inflation sehen. Das heißt, wenn die Steuern nicht jedes Jahr steigen würden.
Das ist das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung. Ja. Ne? Mhm.
Das heißt, wenn die Steuern nicht jedes Jahr steigen würden, wäre es ein Problem eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Deswegen sollte man sich andere Zahlen angucken, zum Beispiel den Anteil der Einkommensteuer am Gesamtsteueraufkommen der letzten Jahrzehnte, wo man wunderbar sieht, dass dieser Anteil extrem zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man in diesem Kontext noch sieht, dass die Einkommensteuer von ehemals 53% auf jetzt 42% gesenkt wurde, weiß man automatisch, dass nicht die Oberschicht belastet wurde, sondern extrem entlastet wurde und dafür die Unterschicht und Mittelschicht weit mehr zahlt wie früher am Gesamtaufkommen der Steuern.
Was schließen Sie daraus?
Ja, dass leider oft viele Menschen das gar nicht verstehen, wie das mit den Steuern funktioniert. Da höre ich von Leuten, die zahlen den Spitzensteuersatz, wo sie gerade mal so dran kratzen, aber die Gesamtquote weit niedriger ist. Das heißt, wenn in der Mitte um 1 Euro oder 2 Euro gesenkt wird, wird sie für Millionäre und Milliardäre um Millionen gesenkt. Das ist immer der Kontext in dieser Betrachtung.
Das müsste man ja nicht so machen, das kann man ja auch anders gestalten.
Ja, richtig, das könnte man anders gestalten, aber so wird so gut wie nie im Bundestag argumentiert. Guckt man sich auch die Steuertarife zum Beispiel beim IWD an.
Institut der Wirtschaft.
In Deutschland, ja. Da sieht man, dass der Steuer, Tarif noch nie so niedrig war wie heute. Und die 42% auch damals schon bei der gleichen Höhe lagen wie heute, nur dass damals noch viel mehr besteuert wurde. Man muss mal bedenken, wir haben in der Bundesrepublik 45 bei 95% Einkommensteuer angefangen. In den USA gab es über Jahrzehnten einen Spitzensteuersatz in der Einkommenssteuer von über 90%. Das heißt, so niedrige Tarife, wie wir heute haben, für die wirklich Reichen gab es noch nie. Und es wurde immer nur für die richtig Reichen gesenkt, nie für die Mitte. Weil Herr sonst Bauer. Wird man ja unten immer den Freibetrag erhöht und oben ist so gelassen, wenn man die Unterschicht und Mittelschicht entlassen sollte. Weil immer wird gesagt, die Mitte muss entlassen werden. Also wer den Spitzensteuersatz zahlt, ist aber nicht Mitte der Gesellschaft, sondern Oberschicht. Weil die obersten 9% der Gesellschaft können ja automatisch nicht Mitte sein. Das ist ja ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich.
Ja gut, es gibt auch einige Leute, die sagen, dass der Spitzensteuersatz mittlerweile sich so in die Mitte der Gesellschaft sozusagen hineingefressen hat, dass so viele schon davon betroffen sind, dass man da eben was tun muss. Herr Bauer, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich glaube, Ihr Signal ist angekommen. Ich möchte es aber auch in die Runde reingeben. Herr Michelbach vielleicht als erstes.
Gut, der Herr Bauer sagt, dass wir für die Mittelschicht zu wenig tun. Wir haben zunächst einmal das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und da haben wir einen progressiven Tarif. Die mehr verdienen, breitere Schultern, müssen auch mehr zahlen. Das ist das wesentliche Prinzip, das wir bei der Besteuerung haben. Das ist gerecht. Natürlich gibt es im Tarif einen sogenannten Mittelstandsbauch. Und die Glättung des Tarifs, die Entlastung der Mittelschicht ist ein Thema, das wir angehen müssen. Und da ist es eben so, wer in den 1980er Jahren gearbeitet hat, musste das Zwölffache des Durchschnittslohns verdienen, um in die Spitzensteuer zu kommen. Heute schon beim Zweifachen des Durchschnittslohns.
Aber Herr Michelbach, Sie sind doch schon einige Zeit in der Bundesregierung vertreten. Warum haben Sie denn das nicht getan?
Wir sind für eine Steuerentlastung. Und haben insbesondere da natürlich gerade jetzt im Koalitionsvertrag uns leider nicht durchsetzen können. Jetzt schlägt Herr Scholz einen neuen Steuertarif vor. Das ist für mich ein Silberstreifen am Horizont. Wir können sehr schnell jetzt diese Lösung voranbringen, nämlich ein umfassendes Steuersenkungsprogramm, insbesondere für die Mittelschicht, die Abschaffung des Soli.
Lassen Sie kurz einen Satz zu Ende machen.
Ja.
Doch,
und natürlich die Beseitigung des Mittelstandsbauchs bei der Einkommensteuer. Ich habe die Hoffnung, dass da jetzt was passiert.
Ja, okay.
Wir müssen uns darauf einigen.
Herr Michelbach,
wenn
danke
wir
Ihnen.
Ja,
und wir wollen die Frage jetzt gerne an Herrn Binding wirklich weiterreichen. Und dann kommt auch Herr Kindler natürlich zu Wort. Aber Herr Binding, der Vorschlag liegt auf dem Tisch jetzt von der CSU, eine umfassende Steuerreform. Jetzt noch quasi kurz vor Schluss des letzten Jahres der Bundesregierung noch auf den Weg zu bringen. Machen Sie damit?
Ja, umfassende Steuerreform der CDU heißt ja umfassende Steuersenkung. Und wir wollen Leute, ich mache es mal ganz konkret, zwischen ungefähr 10.000 und 100.000 Euro entlasten. Und das ist auch die große Menge der Bevölkerung. Und wir wollen aber Leute, die mehr als 100.000 Euro bekommen im Jahr, stärker belasten, weil wir sagen, es ist eine große Schieflage entstanden zwischen den Leuten, die wenig oder mittelmäßig viel Steuern bezahlen und den ganz hohen Einkommen, die heute einen relativ niedrigen Tarif haben. Insofern gerecht wird es erst, wenn man den Spitzensteuersatz anhebt. Aber Hans Michelbach hat an einer Stelle, finde ich, recht, dass der Spitzensteuersatz heute zu früh beginnt. Ein Arbeitnehmer, der 60.000 Euro verdient, der muss für 3.000 Euro den Spitzensteuersatz bezahlen. Aber wer genauer hinschaut, merkt, dass er als Steuerbelastung eben keine 42% hat, sondern etwa nur 28%. Deshalb ist diese Formel zu sagen, der Arbeitnehmer zahlt den Spitzensteuersatz, natürlich falsch, denn auch der Arbeitnehmer muss auf 9.000 Euro ja gar keine Steuern bezahlen. Also der Durchschnittssteuersatz ist der wichtige und der liegt deutlich unter 30%. Insofern müssen wir, wenn wir Gerechtigkeit herstellen wollen, unten die Steuersätze senken und oben die Steuersätze anheben, sonst gibt es kein gerechtes Modell.
Ja. Mhm. Sven-Christian Kindler, vielleicht Sie als Vertreter der Grünen, der Opposition, derzeit jedenfalls, wie beobachten Sie diese Diskussion um die Steuergerechtigkeit und Steuerreform mögliche?
Also erstmal freue ich mich in dem Beitrag von Herrn Bauer, weil das sehr selten ist, dass in so einer Tiefe Bürgerinnen und Bürger unser sehr komplexes Steuersystem durchblicken, und das war alles sehr richtig und sehr prägnant, was Herr Bauer da auf den Punkt gebracht hat. Es gibt einfach extrem viele Mythen und falsche Behauptungen über das Steuersystem, wie es wirkt, und ich finde es sehr gut, dass Herr Bauer da darauf hingewiesen hat, wie es eigentlich wirklich ist, und deswegen ist es im Kern eben ein aus meiner Sicht ein Betrugsversuch, den die Union und auch die FDP machen, wenn sie sagen, sie wollen zum Beispiel den zweiten Anteil vom Soli, den momentan nur noch 5% der Bevölkerung bezahlen soll, nach den Plänen der Großen Koalition, die obersten 5% der Einkommen. Viele Menschen mit sehr, sehr hohen Einkommen, Millionäre, dass die dann einfach zur Mittelschicht gerechnet werden. Das kann einfach nicht sein, wenn man zu den obersten 5% der Einkommen gehört, dann gibt es de facto keine logische Begründung, dass das noch Mittelschicht sein soll. Ist ja auch schön, wenn Leute viel verdienen, aber dann können sie eben auch deutlich mehr zum Gemeinwesen beitragen. Deswegen brauchen wir eine Steuerpolitik, die vor allen Dingen stark auf Gerechtigkeit setzt. Auch da hat der Bauer recht. Die Frage ist der vermögensbezogenen Steuern. Wir haben in Deutschland international viel zu geringere Besteuerung von Vermögen im Vergleich mit anderen Staaten. Die Erbschaftssteuerreform ist katastrophal gescheitert, wahrscheinlich verfassungswidrig, wird dazu führen, dass kaum noch in Deutschland Erbschaften besteuert werden, gerade auch von hohen Millionenvermögen. Und wir haben keine Vermögensteuer mehr in Deutschland, weil sie ausgesetzt wurde. Auch das könnte man wieder einführen, und sollte man für hohe Millionenvermögen sollte man wieder eine vermögensbezogene Besteuerung haben, weil das Teil der Gerechtigkeit ist, weil momentan im jetzigen Steuersystem, und wenn man die Abgaben noch hinzurechnet, vor allen Dingen untere mittlere Einkommen prozentual viel mehr beitragen als höhere Einkommen und hohe Vermögen. Und ein letzter Punkt, den ich noch machen will, wird häufig bei Steuern von Belastung und Entlastung geredet. Ich glaube, man sollte eher von Beitragen reden, weil wir haben alle was von Steuern. Wir haben alle was davon, wenn es einen öffentlichen Sozialstaat gibt. Wir haben alle was davon, wenn es gute Schienen gibt, gute Schulen gibt, einen guten öffentlichen Nahverkehr, gute Theater, gute Schwimmbäder. Alles das ist ja das, was wir auch mit Steuern bezahlen und dass wir und mit Steuern beitragen. Ich glaube, man sollte viel über Beiträge reden und nicht davon, dass dieses Bild entwerfen, dass es eine extreme Belastung ist. Die Frage ist, wer zahlt dafür? Und das sind eben häufig untere und mittlere Einkommen. Aber man muss eine Steuerpolitik machen, die eben dafür sorgt, dass gerade Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen einfach deutlich mehr und fairer beitragen, weil sie es eben auch können.
Aus Herford ruft uns an Frau Groß. Schönen guten Morgen, Frau Groß.
Ja, ich glaube, man sollte schon...
Ja, Herr Michelbach, Sie kommen gleich nochmal zu Wort, aber jetzt hören wir erstmal Frau Groß in die Runde, ja?
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Groß. Sie sind live auf dem Sender. Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Meine Meinung ist, dass investiert werden solle für die Zukunft. Hören Sie mich?
Ja, wir hören uns. Ja, ja. Wir hören Sie.
Ja, und zwar, es sollte investiert werden in Bildung und in das Gesundheitswesen. Bildung, wenn man da sagt, nun Bayern ist schon das Allerbeste. Bayern wurde auch eine Zeit lang, das ist zwar schon eine Weile her, auch subventioniert, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen. Ja. Aber da will ich jetzt nicht weiter drüber reden. Mhm. Man sollte sich ein Beispiel nehmen an einigen nordischen Ländern. Da ist das Bildungssystem auch gerechter, nicht nur besser ausgebaut, sondern gerechter, dass auch schwache Schüler gefördert werden, während bei uns es so ein bisschen mehr in die Elitenbildung zum Teil geht. Ja, also man mehr Lehrkräfte ausbilden, mhm, und das Gesundheitswesen sollte verbessert werden. Da kann man sich auch nicht nur an Deutschland, wie es früher war, orientieren. Man sollte einfach sehen, es fehlen doch, das ist doch bekannt, das ist ja offensichtlich, es fehlt Pflegepersonal, und zwar sowohl an Krankenhäusern als auch in Altenheimen.
Ja. Frau Groß, danke Ihnen für den Satz noch, ja, gerne.
Anstatt jetzt aufwendig Personal in anderen Ländern anzuwerben, sogar jetzt auch noch in Drittstaaten, sollte man lieber die Attraktivität dieser Berufe erhöhen, zum Beispiel indem sie besser bezahlt werden.
Gut, Frau Groß, ich danke Ihnen für den Anruf und ich möchte die nächste Hörerin auch gleich mit reinnehmen. Das ist Frau Tiergarten aus Bad Kreuznach. Was ist Ihr Punkt?
Ja, hallo. Ich hätte ehrlich gesagt auch zwei Punkte. Als erstes will ich mal sagen, ich finde Steuern toll, dass ich, wenn man überhaupt in die Lage, wenn man so weit ist, dass man so einen Lohn hat, dass man Steuern bezahlen kann. Deswegen zahle ich sehr gerne Steuern und meinetwegen, wenn ich mehr Geld habe, zahle ich auch gern mehr Steuern. Und mein einer Punkt wäre, oder eine Frage wäre, kann man nicht die Steuermittel auch so verwenden, dass man wieder Wohnungen kauft oder zurückkauft? Man muss ja nicht immer nur bauen, man könnte ja auch welche wieder zurückkaufen und die dann zu bezahlbaren Wohnungen eben, also die zu vermieten als bezahlbare Wohnungen vom Staat aus oder von Städten oder von Kommunen, weil dann hätten die Menschen ja auch mehr Netto vom Brutto und dann könnte man im Prinzip die Mieten, die Steuern so lassen, wie sie sind. Und das andere, was mir gerade total unter den Nägeln brennt, ist, weil wir hier in Bad Kreuznach soll das Jugendamt abgegeben werden, weil die Stadt komplett handlungsunfähig ist. Und wenn das Jugendamt soll dann eben an den Kreis abgegeben werden, der aber genauso klamm ist und dann.
Also aus finanziellen Gründen wird das
nicht. Genau, dann will man Kosten sparen, sprich weniger Personal. Und das trifft dann wirklich die sowieso schon echt nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das sind dann im Prinzip wirklich die Kinder da betroffen, die keine Eltern mehr haben und Kinder, die eben Gewalt und Missbrauch erleben, weil es zu wenig Personal gibt in diesen Bereichen. Und ich bin echt fassungslos, dass in einem Land, wo so viel Geld vorhanden ist, es so weit kommt, dass die Länder die Kommunen nicht unterstützen, um wirklich diese Pflichtaufgaben erfüllen zu können.
Ja.
Dann sagt man zwar, man legt das zusammen mit dem Kreis und da würde sich nichts verändern. Das stimmt aber nicht. Aber es wird weniger gemacht für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land.
Sie haben den Eindruck, dass sich der Staat, dass sich die Institutionen zurückziehen aus der Fläche, aus den kleineren Städten auch und auch weniger präsent ist auch für die Bürgerinnen und Bürger. Frau Tiergarten, dann danke für Ihren Anruf, das ist ein wichtiger Hinweis. Möchte ich gerne diese Punkte an unsere Runde weitergeben. Lothar Binding, vielleicht Sie
als Nächstes. Ich bin Frau Tiergarten auch dankbar, dass sie diese Idee Wohnungsrückkauf angesprochen hat. Ich habe immer das Idee Wiener Modell im Kopf, denn dort hat die Stadt sehr viel öffentlichen Wohnraum und das wirkt sehr stark dämpfend auf die Mieten. Das ist sehr gut, aber wir kommen immer wieder auf den Begriff der Bildung zurück. Und wir wissen ja, die Schulträger sind ja die Kommunen. Also wenn eine Schule marode ist, dann muss die Kommune das stemmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kommunen entlasten. Das hat auch was damit zu tun, dass das Jugendamt jetzt zurückgegeben werden soll, was immer das bedeutet, also dass die kommunalen Aufgaben nicht mehr erledigt werden können. Deshalb ist, glaube ich, das Konzept, dass wir die Kommunen entschulden wollen, wieder handlungsfähig machen wollen, eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und ein Wort zu den Investitionen noch, ist vielleicht ein kleiner Rücksprung zu den Rekordinvestitionen, die wir jetzt tätigen. Mhm. Die gehen in Bildung, Forschung, Energie, Mobilitätswende, digitaler Wandel, Klimaschutz. Also da passiert eine ganze Menge. Und die Idee von Sven Christian Kindlein, dieses 10-Jahres-Programm aufzulegen, das finde ich sehr gut. Und wenn wir diese 42 Milliarden, die dieses Jahr investiert werden, mal in die Zukunft fortschreiben, merken wir, das sind die 450 Milliarden, die der BDI und der DGB vorschlagen, sodass, wenn wir dort ein 10-Jahres-Investitionsprogramm jetzt verabreden, würde das sehr gut zusammenführen, die Argumente, die heute schon formuliert wurden.
Und dafür auch zur Not neue Schulden machen.
Das ist gar nicht nötig. Ich meine, wir sind ja im Moment in einer strukturellen Situation, in der wir keine Schulden machen müssen. Der Haushalt ist in einer sehr stabilen Lage. Also das wäre gar nicht nötig. Und trotzdem hätten wir diese hohe Investitionsquote. Aber eine Sache will ich noch sagen. Jeder, der im Moment ein Haus bauen will, einen Handwerker braucht oder auch jemand, der ein ICE bestellt oder eine Brücke, der sieht, es mangelt im Moment an Baukapazitäten. An Kapazitäten des produzierenden Gewerbes. Und das ist ein Punkt, den müssen wir langsam aufbauen durch eine leicht erhöhte Nachfrage des Staates. Aber jetzt einfach viel Geld in Investitionsmitteln zu geben, Das würde sehr schnell verpuffen. Deshalb ist es klüger, die Kommunen zu entlasten und das dezentral zu investieren.
Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Wichtig ist ja, dass man diese Kapazitäten aufbaut und sowohl im Personal bei den Verwaltungen, weil es auch bei der Planung, bei der Umsetzung wichtig ist, dass man da genügend Fachpersonal hat. Und auch in der Bauwirtschaft. Dafür braucht man aber auch einen klaren Fahrplan für hohe Finanzzusagen. Und deswegen hat der BDI und der DGB gesagt, wir wollen zusätzlich 450 Milliarden Euro über 10 Jahre, also 45 Milliarden Euro zusätzlich. Und natürlich meinten sie damit nicht die Gelder, die jetzt schon im Bundeshaushalt stehen, sondern sie meinten de facto eine Verdoppelung der Gelder, die der Bund jetzt investiert über alle drei Ebenen, Länder, Kommunen und Bund. Ja,
das deswegen, wäre aber nicht klug.
Also deswegen das würde, deswegen muss man den BDI und DGB-Vorschlag genau richtig lesen. Ich halte das für klug. Wir haben ein großes Investitionsdefizit. Das weiß Lothar Binning auch. Wir sind im internationalen
Vergleich. Das zu befriedigen wäre gut, aber man braucht die Kapazitäten.
Das ist richtig. Aber wir sind im internationalen Vergleich deutlich unter dem Schnitt der anderen Industrieländer. Wir investieren deutlich zu geringe Mittel für Bildung, für Digitalisierung, auch für den Klimaschutz. Und deswegen kann man nicht einfach sich selbstgefällig sagen, was die GroKo und Olaf Scholz machen. Das reicht schon alles. Dann läuft. Das sehen ganz viele in der ökonomischen Wissenschaft bei den Arbeitgebern, bei den Arbeitnehmern anders. Man muss gleichzeitig Kapazitäten aufbauen. Das wird man aber nur schaffen, wenn man jetzt bis 2030 einen deutlich ambitionierteren Fahrplan vorlegt, als was die Bundesregierung gemacht hat. Und ich finde einen Punkt nochmal wichtig, den Frau Groß und Frau Tiergarten gesagt haben, dass es eigentlich um die öffentliche Infrastruktur und unser öffentliches Gemeinwesen geht. Und das finde ich extrem wichtig, dass man dafür gerne auch Steuern zahlt, dass man dafür gerne auch bereit ist, was mit zu leisten und dass wir da auch mehr Investitionsbedarfe haben. Es eben nicht reicht, was wir heute haben bei Bildung, bei Gesundheit, bei kommunalen Einrichtungen, beim sozialen Wohnungsbau. Da müssen wir mehr investieren, das müssen wir umsetzen. Aber es ist auch eine Frage von Demokratie, eine Frage von Zusammenleben. Also es ist, glaube ich, eine größere Frage, wie wir das stärken können. Darum geht es, glaube ich. Und deswegen darf man eben nicht eben Vorschläge machen, die nachher Spitzenverdienern hohen Einkommen die Steuern senken. Es gibt keinen Grund, warum zum Beispiel Bundestagsabgeordneten wie Herr Michelbach, Herrn Binning oder mir der Soli erlassen werden sollte. Wir haben genug Geld, wir können das zahlen und es ist besser angelegt, wenn wir zum Beispiel bessere Schulen oder bessere Krankenhäuser haben.
An der Stelle passt sehr gut unser Anrufer Herr Götz. Er hat uns zunächst eine E-Mail geschrieben, wir haben ihn zurückgerufen. Ja, und zwar hat er uns angerufen aus Ebersdorf. Was ist Ihr Punkt, Herr Götz?
Ja, ich bin selbst Mitarbeiter in einer Kommune und ich kann daher das gut nachvollziehen, warum es in der öffentlichen Infrastruktur krankt. Wenn man sieht, dass seit den 90er Jahren im Zuge von großen Privatisierungsbestrebungen auch seitens des Staates sehr viel Personal im öffentlichen Bereich, es geht um 1,5 Millionen Stellen, die hier seit den 90er Jahren abgebaut wurden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Gelder nicht abgerufen werden können. Sicherlich nicht nur aus diesem Grund, aber bestimmt auch einer der Gründe, weil eben die öffentlichen Planungskapazitäten auch dermaßen heruntergefahren wurden durch diesen Umstand des Personalabbaus im öffentlichen Bereich, dass es gar nicht mehr möglich ist, diese Infrastrukturmaßnahmen, die ja zwingend notwendig sind, man denkt an Brückenbau, Straßenbau, Autobahnbau, Bundesbahn und so fort und so weiter. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern, sodass es erstmal nötig wäre, diese Kapazitäten in den öffentlichen Planungsämtern.
Das ist ein guter Punkt, Herr Götz. Bleiben Sie bitte am Apparat. Ich möchte den Punkt wirklich auch noch an Michelbach weitergeben. Weshalb sind denn so viele Stellen abgebaut worden und was wäre nötig, um das wieder zu ändern?
Gut, wir müssen natürlich eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung fördern und brauchen natürlich auch diese Entwicklung, dass die Gelder in Investitionen wirklich umsetzbar sind und umgesetzt werden. Wovon ich gar
Warum sind denn so viele Leute warum sind denn so viele Stellen gestrichen worden in der öffentlichen Verwaltung? Das war doch der Punkt.
Das kann ich natürlich, wir haben eine kommunale Selbstverwaltung, warum in einzelnen Kommunen hier stärker abgebaut wurde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Entschuldungsfrage natürlich Sache der Bundesländer, nicht des Bundes. Und wir haben in Bayern ein Entschuldungsprogramm für die Kommunen geleistet. Bei mir im Wahlkreis wurde sehr viel für die Kommunen geleistet. Wir haben insbesondere auch dort, wo Kommunen in Schwierigkeiten waren, Sondermittel des Freistaates bekommen, um die Kommunen wieder leistungsfähig
zu machen. Das heißt, in Bayern haben Sie keinen Mangel an Stellen, Planungskapazitäten?
Es nahe. Es gibt sicher den einen oder anderen Fall, wo zu stark abgebaut wurde. Das kann man nicht akzeptieren. Aber wichtig ist ja, dass wir weggehen von dem Thema Schuldenbremse abschaffen, neue massive Aufnahme von Schulden. Das ist doch das Thema. Für mich ist das so eine Art Voodoo-Ökonomie. Die Schulden von heute sind die Belastungen der Bürger und der Wirtschaft von morgen. Jeder Euro, den ich als Schulden aufnehme, muss ich natürlich auch später zurückzahlen. Das ist ja nicht nachhaltig. Das ist doch nicht nachhaltig.
Wer hat das gefordert, Herr Michelbach, die Schuldenbremse abzuschaffen? Habe ich nicht gehört.
Die Schuldenbremse hat SPD, Grüne und Linke gefordert, insbesondere die Grünen und die Linken. Bei den Grünen wundere ich mich. Das ist ja, hat ja mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich dachte, die Grünen stehen für Nachhaltigkeit.
Ich kann das gerne erklären.
Ganz kurz, wir haben noch 30 Sekunden.
Jedes Unternehmen finanziert neue Investitionen auch mit neuen Krediten, weil das nachher einen großen Wert schafft. Und wir wollen die Schuldenbremse nicht abschaffen, wollen sie aber erweitern für neue Investitionen, für Nettoinvestitionen auch wieder möglich machen, weil es eben nichts bringt, wenn der Staat nachher eine schwarze Null hat, aber unsere Erde verbrennt, in den Schulen es durch die Decke regnet und wir viel zu wenig investieren. Das ist nicht generationengerecht. Wir müssen jetzt deutlich investieren und man muss die niedrigen Zinsen in der neuen Kreditphase nutzen. Das ist das Wichtige.
Fiona Gibson hat uns geschrieben, sie schlägt vor, richtet sie die dringende Bitte an die Bundesregierung, unter anderem in die Deutsche Bahn zu investieren. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind die Leistungen der Deutschen Bahn ziemlich miserabel im Moment. Ausfälle, Verspätungen ohne Ende, Personalmangel und. Soweit also der Appell von Fiona Gibson. Und Felix Stein aus Berlin schreibt uns, nach meinem Eindruck zahlen Arbeiter, Angestellte und Freischaffende den Mammutanteil des Steuereinkommens und nicht die Industrie, geschweige denn die börsennotierten Konzerne oder die Millionäre. Soweit der Impuls von Felix Stein. Und aus Oldenburg hat uns angerufen Frau Schuster. Schönen guten Morgen, Frau Schuster. Sie haben da ein spezielles Modell im Blick.
Ja, schönen guten Morgen. Ein Modell weiß ich nicht, aber ich wollte einfach mal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Meine Tochter lebt seit 30 Jahren in Australien. Sie war alleinerziehend mit zwei Kindern. Und vor einer Reihe von Jahren, also vor 14 und vor 13 Jahren, hatte der Staat auch so einen hohen Steuerüberschuss. Und da wurden auf jeden Fall, weiß ich noch, in zwei Jahren nacheinander, erhielten alle alleinerziehenden Mütter pro Kind $700 vom Staat. Und ja, da hatte der Staat offensichtlich keine Angst, dass die Mütter das für Alkohol, Zigaretten oder Kosmetika ausgeben. Solche Bedenken werden ja hier geäußert. Meine Tochter hat dann das Geld genommen und ist mit den Kindern nach Neuseeland geflogen. Denn als die Kinder 11 und 14 waren, kannten sie ihre anderen Großeltern in Neuseeland noch gar nicht.
Das könnten Sie sich auch für Deutschland vorstellen, sozusagen.
Naja, es wäre überhaupt mal eine Anerkennung der Lebensleistung, die alleinerziehende Mütter bringen. Ich habe selbst hier Kinder großgezogen und weiß, wie das ist. Mhm. Und ja.
Gut, ich werde die Idee in die Runde reinbringen. Vielen Dank an Frau Schuster aus Oldenburg für Ihren Anruf. Lothar Binding von der SPD vielleicht dazu. Wäre das eine denkbare Variante?
Also ob man eine Gruppe, die alleinerziehenden Mütter, hervorhebt in solcher Weise, das muss man genau überlegen. Denn Familienpolitik muss sich, finde ich, auf alle Leute, denen es schlecht geht und die besondere Leistungen empfangen, beziehen. Und da gibt es auch eine ganze Menge. Gute Kita-Gesetz ist in dieser Richtung gegangen. Trotzdem finde ich den Hinweis auf die besonderen Leistungen der alleinerziehenden Mütter richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas eine Mehrheit finden würde. Und diese sozusagen gruppenbezogenen Förderungen, die stoßen sehr schnell an den Widerstand auch der anderen Leute, die dann diese Förderung nicht bekommen. Da einen klugen Ausgleich hinzubekommen, ist sicher kompliziert. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, dass wir im Moment über Geld reden. Ja. Und der Hans Michelbach und der Sven-Christian Kindlein und ich, wir sind uns ja einig, dass die Investitionen wichtig sind. Mhm. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Wirkung. Wenn wir jetzt sehen, dass die Mittel gegenwärtig nicht abfließen, zum Beispiel für die energetische Sanierung, für den sozialen Wohnungsbau. Wir sehen, die Mittel fließen nicht ab. Das muss uns doch zu denken geben. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass wir auch andere Probleme haben, etwa Nachwuchsprobleme im Handwerk, im Mittelstand, Demografieprobleme. Es gibt weniger junge Leute, es gibt in den Berufsschulen weniger Bewerber. Also es gibt Dinge, die wir motivieren müssen, die im Moment jenseits des Geldes liegen. Deshalb glaube ich, wir sind uns einig, ein Investitionsprogramm, das mit aller Vorsicht die Nachfrage ganz leicht über den Kapazitäten ansiedelt, dass dann sich Kapazitäten im Verlauf der nächsten 10 Jahre aufbauen und dann wird ein Schuh draus und dann kann man die Investitionen auch über die nächsten 10 Jahre leicht steigern. Aber man kann das nicht zu schnell machen, weil sonst werden einfach die Preise steigen und man bekommt nichts dafür.
Hans Bichl sagt dazu vielleicht von der CSU. Das ist doch, hört sich doch vernünftig an.
Ja, zunächst einmal das Anliegen der Dame, die die Tochter in Australien hat. Es ist eigentlich die Grundfrage. Nach meiner Ansicht gehören erwirtschaftete Gelder den Bürgern zunächst und nicht dem Staat. Wir haben ja auch die Situation, dass wir im OECD-Vergleich, also der Länder weltweit, mit 49,5% Belastung, Steuern und Sozialabgaben, die man ja dazu rechnen muss, einfach die Höchstabgabe haben. Und dass wir auch bei der Steuerquote, das wurde vorher falsch mitgeteilt, von 22% einen Aufwuchs auf 23,5% die höchste Steuerquote überhaupt haben.
Herr Michelbach, vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
Nicht. Bitte die richtigen Zahlen nennen.
Die Steuerquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also die ist gewachsen und ist zu hoch. Und wenn natürlich jetzt gesagt wird, ja, wir brauchen Nachwuchs im Handwerk, wir müssen dort schauen, dass die Investitionen umgesetzt werden können, dann ist doch eine Steuerbelastung, gerade für die Handwerker, die in die Zukunft investieren müssen, völlig falsch. Das ist doch ein Widerspruch. Dann muss ich denen Freiheiten geben, auch wenn sie 100.000 Euro versteuern, dass sie letzten Endes noch was übrig haben, um in die Zukunft in neue Arbeitsplätze, in neue Digitalisierung und so weiter zu investieren. Das heißt also, wir müssen schon immer das Ende bedenken, wenn wir über Steuerbelastung reden. Und mir hat es gefallen, dass auch den Bürgern mal etwas zurückgegeben wird, wie dies in dem Beispiel Australien stattfindet.
Wir wollen jetzt mal zum Punkt Steuerquote noch mal kurz einhaken. Ja. Herr Michelbach sagt, das hat ein historisches Hoch angenommen.
Das stimmt nicht.
Widerspruch von Sven-Christian Kindler.
Das stimmt einfach nicht. In den 70er Jahren war die Steuerquote höher und in den 80er Jahren war sie genauso wie heute. Also da muss man schon auch die richtigen Zahlen nennen und die richtigen Fakten nennen. Ich wollte zu Frau Schuster noch sagen, dass...
die ist doch hoch.
Ja, Herr Michelbach, jetzt sind Sie gerade nicht dran.
Jetzt ist Herr Kindler dran, bitte.
Zu Frau Schuster wollte ich noch sagen, dass ich das auch sehr einen sehr sympathischen Vorschlag finde. Ich glaube auch, dass man da aber strukturell Alleinerziehende besser unterstützen muss, auch im Steuersystem. Auch im Steuersystem gibt es strukturelle Benachteiligungen für Alleinerziehende bei der Berechnung auch der Besteuern. Es ist ja auch so, dass Alleinerziehende häufig eben es schwierig haben aufgrund der großen Belastung, der großen Arbeit, die sie mit Kindern für ihre Kinder leisten, eben es schwierig haben, voll erwerbstätig zu sein, zum Teil dann eben in Teilzeitbeschäftigungen sind. Es ist auch schwierig für sie, zum Beispiel Ausbildung zu machen. Auch da muss man über Teilzeitausbildung nachdenken. Also das muss dann eben steuerlich auch gut anreizen und gut auch begünstigen. Und deswegen wäre das wichtig, dass man da Alleinerziehende unterstützt. Das kann man machen, das muss man aber, sollte man strukturell machen, nicht nur einmalig. Und zweitens ist es, glaube ich, richtig, dass man guckt, dass man dieses Dreiklassensystem der Kinderförderung in Deutschland endlich überdenkt und aufgibt. Wir haben ja eine Situation, wo Menschen, die viel Steuern zahlen und viel verdienen, hohes Einkommen haben, über einen Kinderfreibetrag deutlich mehr vom Staat bekommen als über das Kindergeld oder Menschen, die eben sehr arm sind und die häufig dann Grundsicherungsleistungen beziehen müssen. Also diese drei Teilungen der Kinderförderung, wo die Menschen mit sehr hohen Einkommen am meisten verdienen, wollen wir überwinden und eine Kindergrundsicherung einführen, dass dem Staat jedes Kind gleich viel wert ist. Und dafür müsste man eben auch das Steuersystem ändern und endlich dafür mehr Gerechtigkeit bei der Kinderförderung, Familienförderung
schaffen. Den Bürgerinnen
schaffen.
Und Bürgern Geld zurückgeben von diesen Milliarden Mehreinnahmen, die der Staat eingesammelt hat im vergangenen Jahr. Das finden alle drei Diskutanten, wenn ich das richtig sehe, sympathisch. Die SPD schlägt ja jetzt vor, den Solidaritätszuschlag, der ja zum 1.1. nächsten Jahres abgeschafft werden soll für 90% derjenigen, die das zahlen, diese Abschaffung ein halbes Jahr vorzuziehen und zwar jetzt schon Mitte des Jahres das wirksam werden zu lassen. Das würde ungefähr 5 Milliarden Euro kosten. Herr Michelbach, Sie haben doch gerade gesagt, Sie finden das gut, den Bürgerinnen und Bürgern Geld zurückzugeben. Weshalb schlagen Sie da nicht ein?
Wir schlagen ein, nur geht es ja um die vollständige Abschaffung des Solis. Wir haben zum Beispiel gerade bei dem Handwerker, der eine GmbH hat, noch voll den Solidaritätszuschlag. Auch in der Zukunft, der ist durch dieses Gesetz nicht abgeschafft. Also wir sind für den Vorschlag, der ja jetzt überraschend in dem Koalitionsausschuss durch Finanzminister Scholz gemacht wurde, gut. Wir sind der Auffassung, in 3 Halbjahresschritten könnte man den Soli vollständig abschaffen. Das wäre ein Signal, dass Leistung sich in Deutschland wieder lohnt und dass hier Anreize für mehr wirtschaftliche Belebung stattfinden.
Lothar also Binding, denke, von der SPD, ja, kommen Sie da zusammen.
Das könnte jetzt auch schnell umgesetzt werden. Okay. Und ich denke, dass dieses Entlastungsprogramm auch auf den Weg gebracht werden soll.
Lothar Binding von der SPD, kommen Sie da zusammen.
Ein Satz zu dem schönen Satz, Leistung muss sich wieder lohnen. Also ich würde sagen, dass die alleinerziehende Mutter, die vorhin angerufen hat, die Frau Schuster, vielleicht mehr leistet als ein Hedgefondsmanager, der 500 Millionen im Jahr verdient. Also
da
hat Lothar
Binding völlig recht.
Also dieser Leistungsbegriff, der ist sehr schillernd. Deshalb gibt es auch die Kindergrundsicherung, weil die genau das macht, dass eben nicht die armen Kinder weniger bekommen als die reichen Kinder. Kindergrundsicherung ist ja auch ein Modell, das die SPD jetzt vorgeschlagen hat.
Ja, Herr Binding, ich hatte Sie aber angesprochen auf den Solidaritätszuschlag, die Abschaffung.
Den Solidaritätszuschlag, da ist die SPD ja schon immer dafür, den ganz abzuschaffen. Wir sagen nur, wenn wir ihn ganz abschaffen, dann helfen wir den reichen Leuten besonders viel und den ärmeren weniger. Deshalb sagen wir, wenn wir den Solidaritätszuschlag abschaffen, dann wollen wir in der Einkommensteuertarifsystematik etwas ändern und wollen den Spitzensteuersatz, der jetzt bei 42% liegt, auf in Richtung 49% ausweiten, damit ich die Leute, die es sich wirklich gut leisten können, nicht entlastet werden. Im Prinzip auf Kosten derjenigen, die es sich nicht leisten können. Also wenn die CDU sich ein bisschen darauf einlassen könnte, den Einkommensteuertarif in Richtung Spitzensteuersatz anzupassen, dann wäre es gar kein Problem,
Herr Michelbach, einen Satz dazu bitte. Abzuschaffen.
Einen Satz dazu. 50% der oberen Steuerzahler leisten in Deutschland 90%.
Ja, denen gehört aber auch fast alles. Ja. Ne?
Das ist die Tatsache.
Ja, aber die haben
Tatsache.
Auch sehr viel Geld. Ja, und warum soll man denen noch mehr Geld geben? Warum soll für mich der Soli gesenkt werden, Herr Michelbach? Warum wollen Sie sich selber den Soli senken? Warum soll Herr Binding den Soli gesenkt werden? Wir haben genug Geld.
Sondern es geht doch darum, dass diese Leute investieren,
Arbeitsplätze
in Forschung, in Entwicklung. Und darum geht es. Es geht darum, dass man den Leuten zubilligen muss, dass sie das nicht verprassen und frei verleben können, sondern dass sie auch Verantwortung übernehmen für die Allgemeinheit in Form in den Betrieben, für neue Arbeitsplätze, für Forschung, für Digitalisierung und so weiter.
Jetzt,
also ich denke,
das wird ja nicht
so wird in einer freien Wirtschaft auch ein Schuh drauf.
Aber Steuersenkungen führen eben gerade bei Unternehmen, das zeigen alle wissenschaftlichen Erfahrungen, das zeigen die Erfahrungen aus den USA, das zeigen die Erfahrungen aus Deutschland, nicht automatisch zu Investitionen. Der Zukonix ist einfach falsch. Und die Frage ist eben, warum Herr Binding oder mir oder Ihnen, Herr Michelbach, der Soli erlassen werden sollte. Wir haben genug Geld, wir können weiter bezahlen, wir können unseren Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Das ist sinnvoll, das ist gerecht. Wir brauchen keine Steuersenkung.
Ich glaube, die Positionen an dem Punkt sind ausgetauscht. Jetzt überbieten sich die Parteien, die verschiedenen, ja, was mit diesen Milliardenüberschüssen geschehen könnte. Aber festzuhalten ist, das hat auch einer unserer Hörer in einer E-Mail geschrieben und auch bei dem Anrufer wurde das deutlich, der Staat hat ja nach wie vor einen riesigen Schuldenberg und zwar 1,9 Billionen Euro steht der Staat nach wie vor in der Kreide. Und dazu passt der Anruf von Herrn Wilhelm aus Mannheim. Schönen guten Tag. Ja, guten ich glaube, Tag. Sie wollten darauf hinaus, richtig?
Ja, ich würde gerne über konkrete Zahlen sprechen und zwar 1,9 Billionen. Wie viele Zinsen werden denn dafür jedes Jahr bezahlt? Das wäre die eine Frage. Mhm. Weitergehend könnte man mal ausrechnen, mit dem Geld, was könnte man damit machen, ohne das Geld irgendwo anders hernehmen zu müssen. Und im Hinterkopf wäre dann auch noch die Frage, wer verdient denn an den Zinsen?
Okay, das sind drei konkrete Fragen. Herr Wilhelm, schönen Dank. Ja, vielleicht die Frage in die Runde, vielleicht an Herrn Michelbach als erstes. Wie hoch sind die Zinsen, die wir zahlen? Haben Sie das parat?
Gut, wir haben eine Zinsentlastung. Der Staat ist Profiteur dieser Niedrigzinsphase. Wir haben aber natürlich auch den anderen Punkt, dass die Sparer mit den Niedrigzinsen natürlich einen Kaufkraftverlust erleiden und gerade für die Altersvorsorge unter massivem Druck stehen. Also es ist
die Frage war ja, wie hoch die Zinszahlungen sind, die der Bund, die der Staat jedes Jahr zu leisten hat für diese 1,9 Billionen Schulden und was man damit machen könnte.
Kommunen, Bund, Länder, Kommunen sind es 40, 50 Milliarden noch. Die Zinsentlastung hat natürlich auch zu diesen Überschüssen in den öffentlichen Haushalten geführt. Also der Staat profitiert sehr stark und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Ausgewogenheit. Auf der einen Seite schwarze Null, auf der anderen Seite Entschuldung und gleichzeitig aber Anreize, um die Wirtschaft zu beleben.
Also ich hatte unseren Hörer, Herr Wilhelm, so verstanden, dass er darauf zielt, dass auch der Schuldenabbau prioritär verfolgt werden soll.
Ich würde gerne was dazu sagen.
Zunächst Luther Binning dazu. Ist das nicht in der Tat auch eine legitime Forderung, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, mit Blick auf Nachhaltigkeit?
Ja, das war vorhin mein erster Satz, dass ich gesagt habe, wir haben 2000 Milliarden Schulden. Und dass, wenn jetzt ganz bestimmte Mittel im Moment nicht sinnvoll ausgegeben werden können, dass es klug ist, einen Teil der Schulden abzubauen. Und mal angenommen, wir würden jetzt diese 13 Milliarden tatsächlich komplett in den Schuldenabbau geben, dann merkt man schon, 13 von 2000 ist nicht zu viel. Also es ist immer eine gute Idee. Der Hintergrund ist natürlich auch, wenn dann der Staat, also wir alle, plötzlich wieder Geld für Investitionen und für andere Dinge brauchen, dann könnten wir sozusagen über diesen Schuldenabbaupfad auch wieder Schulden aufnehmen, sodass wir hinsichtlich der staatlichen Aktivitäten atmen können. Das ist sicher eine kluge Sache.
Mhm. Herr Kindler?
Ich wollte noch was sagen zu den Zinszahlungen des Bundes. Die liegen momentan bei ca. 12 Milliarden Euro für die gesamte Bundesschuld von ca. rund 1 Billion Euro. Also das ist in den letzten Jahren, das hat der Michelbach schon gesagt, extrem gesunken. Und bei den Ländern und Kommunen haben wir auch extreme Einsparungen, auch weil die Zinsen gesunken sind. Und diese Niedrigzinsphase wird länger anhalten. Auch das ist jetzt schon klar. Da werden viele Ökonomen weisen darauf hinaus. Das liegt daran, dass wir einfach strukturelle Veränderungen haben, dass insgesamt in Europa und in Deutschland zu wenig investiert wird und damit die Nachfrage nach Krediten zu gering ist, weil der Zins ist ja ein Preis für die Nachfrage von Krediten. Und deswegen, weil die Bundesregierung, europäischen Regierungen zu wenig investieren, zu wenig fiskalische Impulse setzen, deswegen haben wir diese Effekte. Ich will noch mal sagen, zum grundsätzlichen Verhältnis von Schulden und von Vermögen. Ich habe, bevor ich in den Bundestag kam, im Unternehmenscontrolling eines großen Industrieunternehmens auch gearbeitet und völlig klar ist, dass Unternehmen zum Beispiel nicht nur auf die Frage der Finanzierungsseite und der Kredite schauen, sondern immer auf die Frage der Seite des Vermögens. Also eine Bilanz hat immer zwei Posten. Einerseits die Frage, wie finanziere ich es, welche Schulden nehme ich oder Kredite nehme ich auf und welches Vermögen habe ich auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben auch die Vermögensseite in den Blick nimmt und über Investitionen redet. Und jedes Unternehmen finanziert finanziert neue Investitionen eben auch zum Teil über Kredite. Das machen die nicht alles aus laufenden Einnahmen oder aus Eigenkapital. Da gibt es immer einen gesunden Finanzierungsmix.
Und das sollte der Staat,
machen, wenn er eben keine zu hohen Schulden momentan hat. Das hat er. Wir schlagen deswegen vor, dass man, wenn man unter 60% der Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist, sogenannte Maastricht-Kriterium, dass man dann eben auch bis zu 1% neue Kredite aufnehmen kann für neue Investitionen, also nicht für abgeschriebene. Also wenn man sich anguckt, dass das Vermögenswert des Staates erhalten bleibt, das muss aus laufenden Einnahmen geschehen, aber Nettoinvestitionen, dafür sollte der Staat auch neue Kredite aufnehmen, gerade wenn er eben dafür keine Zinsen bezahlt bzw. sogar Geld bekommt. Das macht jedes kluge Unternehmen so und das sollte eben auch der Staat wieder machen dürfen. Das ist makroökonomisch auch sinnvoll, weil der Staat eine ganz wichtige Aufgabe in der Volkswirtschaft hat und es macht keinen Sinn, die Staatsschuldenquote immer weiter zu senken, wenn gleichzeitig eben wir zu wenig in Klimaschutz investieren, kein schnelles Internet haben, kein Internet auf dem Land haben oder in Schulen der Putz von der Decke bröckelt, da macht es keinen Sinn, gerade bei niedrigen Zinsen dann auf neue Investitionen zu finanzieren.
In einer der Leitungen haben wir leider ein ständiges Piepsen, dafür bitten wir um Verständnis, das vielleicht zur Information an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Da können wir im Moment nichts machen, aber ich glaube, wir verstehen uns trotzdem gut. Unser letzter Anrufer für heute ist Herr Scheithauer aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Scheithauer, was ist Ihr Impuls?
Mein Vorschlag wäre, die Grundrente vorzuziehen, nicht erst ab 2021, sondern ab sofort und die Rente mit 67 wieder auf Rente mit 65 zurückzufahren.
Klare.
Weil das war ein gigantischer Fehler. Ja. Da wurde die Buchse der Pandora aufgemacht. Und wie gefährlich die Entwicklung ist, sieht man ja an weiteren Vorschlägen, das weiter auf 69 oder gar etwa mit 73 anzuheben.
Herr Scheithauer, danke für Ihren Anruf. Gehen wir gleich weiter an Herrn Binding von der SPD.
Ja, das solche Ideen sind immer gut, wenn man sagt, wer es finanzieren soll. Ich nehme immer gern das österreichische Beispiel, weil dort sieht die Verhältnisse für die Rentner etwas besser aus. Allerdings gibt es da für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber zusammen eine Abgabe von 23%. Bei uns ist es 18,6, meine ich jetzt. Also das sieht man, wenn man sich auf eine Finanzierung einigt, die die Restgesellschaft mitträgt, dann ist das ein sehr guter Vorschlag.
Herr Michelbach?
Die Grundrente vorziehen steht und fällt mit einer soliden Finanzierung. Und hier muss es von Bundesfinanzminister Scholz einen Vorschlag geben. Das, was er jetzt in Form von Aktiensteuer vorgelegt hat, findet nicht unseren Beifall, weil es die Altersversorgung unserer Bürger belastet. Ich muss aber auch sagen, dass zur Rentensicherheit wir jetzt schon im Jahr 100 Milliarden Euro Steuermittel aufwenden. Das muss auch in der Balance bleiben. Wir sind für die Grundrente, wir sind für eine Rentensicherheit, eine langfristige Rentensicherheit. Aber es muss natürlich auch das Mittel, dass wir nicht immer mehr Steuermittel in die Rentenversicherung leisten, auch im Einklang.
Da hätte ich einen Vorschlag, Herr Michelbach. Warum machen wir es nicht einfach so, dass wir auch sagen, dass deutlich mehr Menschen auch in die Rente einzahlen? Warum ist es zum Beispiel so, dass Abgeordnete nicht in ein gesetzliches Rentenversicherungssystem einzahlen, sondern ein Sondersystem haben, wo die Pensionsansprüche dann deutlich höher sind als in der gesetzlichen Rente? Warum beziehen wir nicht auch höhere Einkommen mit ein? Warum beziehen wir mittelfristig auch nicht Beamte mit ein? Das kann man nicht erklären, warum wir da ein Zweiklassenrentensystem haben, wo wir dann eben auch gucken können, für die demografische Lücke und demografische Entwicklung, die wir haben, diesen Zeitraum auch abzupuffern. Das wäre die Bürgerversicherung und der Rente. Ich glaube, dass man das Rentenversicherungssystem auch in die Richtung weiterentwickeln sollte. Und da hätte man auch neben einer Grundrente, die wir auch unterstützen, eine gute Absicherung auch gegen Altersarmut.
Steuern senken, investieren, Schulden abbauen. So haben wir ja unsere Sendung heute überschrieben. Lothar Binding, vielleicht die Frage noch an Sie. Wird es am Ende vielleicht auf einen Gleichklang hinauslaufen, dass man nicht nur das eine tut, sondern an allen Ecken etwas tut?
Ich glaube, an allen Ecken etwas zu tun, das wäre falsch, weil dann verfehlen die einzelnen Maßnahmen ihre Wirkung. Aber wir müssen eine Antwort geben darauf, nicht was die einzelnen Menschen abgeben, sondern was ihnen nach der Steuerzahlung übrig bleibt. Und da stellen wir große Ungerechtigkeiten fest und daraus folgt eine sozial gerechte Politik. Und bezogen auf die Systeme, das ist klar, wir brauchen eine Erwerbstätigenversicherung. Sven Christian Kindler hat gesagt, in die alle einzahlen. Das ist die Erwerbstätigenversicherung, so ähnlich wie die Bürgerversicherung bei der Gesundheitsvorsorge. Also wenn wir eine gewisse Gerechtigkeitskomponente in unsere Steuerpolitik einziehen, dann wird was Gutes draus. Und deshalb glaube ich, dass wir das mit der gebotenen Vorsicht auch tun sollen.
Hans Michelbach, Dreiklang.
Wir müssen den Menschen mehr Freiraum gönnen. Also deshalb ein Steuersenkungsprogramm mit der Abschaffung des Soli, aber auch mit den unteren und mittleren Einkommen, die Glättung des Mittelstandsbauchs bei der Einkommensteuer und eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts, um Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen. Das sind die Aufgaben, die wir jetzt haben. Und die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass wir keinen maßlosen Steuerstaat haben, sondern auch Freiräume für neue Entwicklungen, neue Investitionen und die Zukunft bekommen.
Ganz kurz noch, Sven Christian Kindler, bitte.
Ich glaube, wir müssen den Zeitraum bis 2030 in großen Zukunftsfragen in den Blick nehmen. Da ist kein Spielraum jetzt für Steuersenkung für Millionäre oder für Großunternehmen, sondern es geht darum, dass man jetzt die großen Investitionszusagen auch in den Haushalt einstellt, überjährig, über mehrere Jahre absichert und auch klar macht, wie man eben den sozial-ökologischen Umbau finanzieren will, wie man die großen Investitionen in Bildung und Digitalisierung und unsere öffentliche Infrastruktur finanzieren will. Das muss jetzt im Fokus stehen. Und dafür muss der Überschuss genutzt werden, aber dafür brauchen wir auch strukturell andere Finanzierung in der Zukunft, einen ganz anderen Investitionsplan, eine ganz andere Investitionsstrategie, eben um die Zukunft eben wirklich jetzt auch zu gestalten.
Ein großes und komplexes Thema: Steuern senken, investieren, Schulden abbauen, was tun mit dem Milliardensteuerplus. Das war das Thema heute bei Kontrovers mit Lothar Binding von der SPD, Sven Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen und mit Hans Michelbach von der CSU. Meine Herren, danke Ihnen, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Anrufen, fürs Mailschreiben. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Tag.